Wovon das Herz voll ist, das läuft der Mund über. Vielleicht habt ihr dieses Sprichwort schon gehört oder ihr wisst auch sogar schon, das kommt aus der Bibel. Das hat Jesus mal gesagt vor vielen, vielen Jahren und hat damit ausgedrückt, dass wovon der Mensch so voll ist, wovon er begeistert ist, wovon seine Gedanken voll sind, das kommt irgendwann aus dem Mund heraus. Vielleicht nicht in jeder Umgebung, nicht überall würde er das sagen, was tatsächlich in seinem Herzen ihn bewegt. Aber früher oder später mit den richtigen Freunden, mit den richtigen Menschen sprudelt es heraus. Und wenn du mit einem, so sagte mal ein Seelsorger oder Psychotherapeut, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht war es auch ein gläubiger Psychologe, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagte er mal auf die Frage hin, was machst du denn, wenn dieser Ratsuchende zu dir kommt und du stellst ihm die Fragen und er kommt einfach nicht mit der eigentlichen Sache heraus, sagt er, lass sie einfach lange genug reden. Früher oder später kriegst du die Information. Vielleicht nicht auf direktem Wege, sondern auf Umwegen. Aber lass sie einfach lange genug reden. Nun, heute geht es um eine Sache, von der wir voll sein sollen, von der aber der normale Mensch, wenn er jetzt nicht nach seinem ganz natürlichen Wünschen geht, normalerweise nicht voll wird. Wir lassen uns für Dinge begeistern, die uns ganz natürlicherweise, warum auch immer, gefallen. Entweder es ist schön oder wir haben in irgendeiner Sache Erfolg erlebt und haben jetzt Interesse daran bekommen, wollen das weitermachen oder wir können eine Sache gut oder wie auch immer. Wir sind von Dingen voll, die uns irgendwie etwas geben oder von denen wir zumindest glauben, sie würden uns etwas geben, sie würden uns Spaß machen, sie würden uns irgendwie dahin bringen und das fühlen lassen, was wir gerne haben möchten. Aber es ist schwer, sich von einer Sache füllen zu lassen, zu der man so gar nicht natürlicherweise einen Bezug hat. Versuch mal, Schülern klarzumachen, sie sollen begeistert von der Mathematik sein, wenn es bei ihnen bei Plus und Minus aufgehört hat. Das funktioniert schlecht. Es ist auch schwer, jemanden für einen Sport zu begeistern oder für ein Spiel, das ihn erst einmal so gar nicht zu liegen scheint. Interessant ist aber, wenn Menschen manchmal Dinge beginnen zu tun, die sie eigentlich gar nicht wirklich wollten, sie haben es einfach nur jemandem zuliebe getan, kann es sein, dass sie plötzlich eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln. Plötzlich merken sie, wow, ich kann das besser, als ich dachte. Also ich wenn nie dem Ball hinterhergelaufen, wenn ich nicht gerade in diesem Freundeskreis gelandet werden, die alle dort immer diesen Ball hinterherlaufen und von sich wegschießen, und er merkt, dass er schneller ist als die anderen, er merkt vielleicht sogar, dass er natürlicherweise viel besser den Umgang mit dem Ball am Fuß hat als die anderen, und auf einmal wächst aus einem Nichtverständnis für diese seltsame Sportart eine Begeisterung für den Fußball. Solche Dinge kann es geben. Nun, wir reden heute von einer Sache, die eine ganz andere Fülle, Begeisterung oder Vollsein von etwas betrifft. Lasst uns einmal einen Text aus der Bibel lesen. Und Paulus schreibt an eine Gemeinde von Gläubigen und er fordert sie auf, von etwas voll zu sein. Nun, wovon sollten sie denn voll sein? Erst einmal, bevor er sagt, wovon sie voll sein sollen, sagt er vorher, wovon sie nicht voll sein sollen. Ich lese aus Epheser Kapitel 5, die Verse 18 bis 21. In dem gesamten Zusammenhang geht es darum, dass Paulus immer wieder Gegensätze aufzeigt, Dinge, die man als Christ nicht tun sollte und wiederum solche, die man als Christ tun sollte. Und hier sagt er in Vers 18 bis 21, ebenfalls, was sie nicht tun sollen und dann wiederum, was sie tun sollen. Und hier geht es um Folgendes, hört zu. Epheser Kapitel 5, Verse 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Aha, also nicht vollsaufen. Ja, das sollen sie mal nicht machen. Sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Gut, Vers 18 ist der entscheidende Vers, der uns sagt, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Und in der Regel sind wir Christen so ein bisschen darauf aus, so einen Katalog zu erstellen, was darf ich nicht, und danach lebe ich dann. Ist nicht die Art, wie Gott möchte, dass wir leben, aber wir tun das oft so. Also und Paulus sagt, sauft euch nicht voll Wein, also lasst euch nicht so voll laufen, bis ihr voll seid. Ja, wenn du meinst, Alkohol etwas genießen zu wollen, so lange, wie sich dein Wesen nicht verändert, dass daraus nicht Ausschweifung oder ein verantwortungsvolloses Verhalten entsteht. Sondern er stellt dem gegenüber und sagt, bevor du dich von irgendwelchen Substanzen volllaufen lässt, werde voll Geistes. Nun, wovon reden wir oder wovon redete er, wenn er davon sprach, wir sollen voll Geistes werden? Nun, wenn wir von einer Sache voll sind, müssen wir allgemein sagen, was bedeutet das, von etwas erfüllt zu sein? Wenn du von einer Sache voll bist, also dein Herz ist voll von einer Sache, dann wirst du davon beherrscht. Nicht in der Art und Weise, dass du nicht mehr in der Lage bist, anders zu entscheiden. Aber diese Fülle, dieses Beherrschtsein packt dich so stark, dass es deine Entscheidungen beeinflusst. Nehmen wir mal das Beispiel Angst. Wenn du von einer Angst beherrscht bist, heißt das nicht, dass du nicht mehr entscheiden kannst, was du machst. Aber was auch immer du tust, diese Angst prägt deine Entscheidungen sehr stark. Zum Beispiel, du entscheidest dich sehr schnell wegzulaufen, weil du Angst hast, selbst dann, wenn die Gefahr gar nicht groß ist. Wir sehen das beispielsweise gegenüber Hunden. Leute, die Angst vor Hunden haben, die werden nicht hingehen und den Hund streicheln, nur weil der Hund mit dem Schwanz wedelt. Die haben Angst vor dem Hund und die laufen davon. Während andere Leute, die Hunde kennen und mögen und keine Angst davor haben, in der gleichen Situation sich ganz anders entscheiden. Sie gehen hin und finden, ach wie süß und niedlich und streicheln. Oder wenn du von einer Wut beherrscht wirst, dann entscheidest du dich sehr oft zugunsten dieser Wut, sie auszuleben. Aber du bist nicht so beherrscht, dass du dich nicht auch anders entscheiden könntest. Mag sein, dass du dich in einem Kreis, wo du der Boss zu sein scheinst, und du bist wütend über jemanden, dass du da wirklich schreien wirst oder sogar zuschlagen. Aber wenn du im Gegensatz einem Chef gegenüber wütend bist, weil er dich ungerecht behandelt, schlägst du nicht drauf los. Du schreist ihn auch nicht an. Du weißt wohl, dass du dann schnell fliegen kannst und er ist derjenige, dem du deine Brötchen zu verdanken hast. Also machst du gute Miene zu bösem Spiel und versuchst, deine Wut zu beherrschen. Also wir sehen, von einer Sache beherrscht zu sein, prägt deine Entscheidungen, aber nicht so, dass du nicht die Kontrolle über die Entscheidungen hättest. So, nun sagt Paulus hier, ihr sollt mit dem Geist Gottes gefüllt sein. Von ihm heißt das beherrscht sein. Das bedeutet, dass du all deine Entscheidungen, die du in deinem Leben zu fällen hast, was ist gut, was ist schlecht, was mache ich heute, was mache ich nicht, wie richte ich mein ganzes Leben aus, was ist für mich wichtig in meinem ganzen Leben, und was lasse ich lieber sein? Diese Entscheidungen sollen davon beherrscht sein, wie dieser Geist Gottes es will. Das heißt, er füllt dich mit deinem Denken und deinen Entscheidungen so stark, dass er dich quasi beherrscht, aber nicht so, dass du gegen deinen Willen etwas tun würdest, sondern du musst schon entscheiden. Genauso wie derjenige, der Angst hat, oder wie derjenige, der wütend ist und von seiner Wut beherrscht wird. Also wir reden davon, mit dem Heiligen Geist erfüllt und von ihm sozusagen beherrscht zu werden. Wir reden davon, dass du deine Entscheidungen zugunsten dessen fällst, was der Geist will. Und das ist übrigens gleichbedeutend mit dem, was Gott will. Ja, ihr wisst, Gott, dreieiner Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und Heiliger, wir sagen, der Geist Gottes lebt in unseren Herzen, wenn wir gläubig sind. Und er soll die Entscheidungsgewalt in unserem Herzen haben. Nun, wir könnten jetzt sagen, okay, jetzt haben wir diesen Vers verstanden. Oder auch nicht, aber jetzt ist er ausgelegt. Jetzt wissen wir, was er bedeutet. Was jetzt aber interessant ist, dass Paulus hier nicht Punkt macht und sagt, jetzt geht er zu dem nächsten Befehl über, auch wenn das in einigen deutschen Übersetzungen so übersetzt ist. Ihr wisst vielleicht, die Verse 19, 20 und 21, sie haben noch ein paar Befehle. Wir würden sagen, vielleicht Imperative. Also der Befehle, da heißt es, redet zueinander. Oder es heißt, singt und spielt. Oder es heißt, sagt Dank. Oder ordnet euch unter. Diese Befehle sind im Griechischen, das Neue Testament ist ja aus dem Griechischen übersetzt, eigentlich gar keine Befehle, sondern es sind sogenannte Partizipien, also Worte, die beschreiben, wie der eigentliche Befehl ausgeführt werden kann oder soll. Unter diesem Gesichtspunkt, wenn wir jetzt wissen, dass Paulus hier nicht einfach nur viele Befehle nennt, sondern dass er sagt, das ist das, was ihr tun sollt, und zwar, ihr sollt vom Heiligen Geist beherrscht sein. Ihr sollt all eure Entscheidungen zugunsten des Willens von diesem Geist Gottes fällen. Dann sagt Paulus jetzt, was ihr tun könnt, damit genau das passiert. Warum ist das wichtig, dass Paulus das sagt? Folgendes. Vers 18 sagt, werdet voll Geistes. Werdet bedeutet, es ist ein Befehl an dich gerichtet, aber der Befehl ist passiv. Du kannst ihn nicht ausfüllen. Werde etwas. Wenn ich dir jetzt sagen würde, werde Arzt. Keiner von euch kann sagen, so Kraft meiner Wassersuppe bin ich jetzt Arzt geworden. Da ist eine ganze Menge, was nötig ist, was du tun musst, bis du irgendwann einmal Arzt wirst. Also wenn ich dir jetzt sage, werde etwas, kannst du es nicht einfach sein. Also brauchst du einen Plan. Was kann ich tun, damit ich das werde? Und das, was Paulus hier sagt, das ist echt eine interessante Sache. Er sagt also, wie macht ihr das? Indem ihr zueinander redet. Okay. Das heißt, ich werde voll Heiligen Geistes, indem wir miteinander reden. Das ist interessant. Und er sagt, indem ihr singt und spielt, darüber werden wir auch ein bisschen nachdenken, indem ihr Dank sagt, also immer dankbar seid, aha, eigentlich soll ich voll Geistes werden, meine Entscheidungen zugunsten von Gottes Willen treffen. Und was hat das jetzt mit dankbar sein zu tun? Denn in der Regel entspringt unserem Herz nicht der größte Dank, wenn wir den Willen eines anderen tun sollen und nicht unseren eigenen Willen tun können. Und dann auch noch einander unterordnen. Und das passt ja gar nicht in die Liste hinein. Dass ich mich einem anderen unterordne, damit Gott mit seinem Geist mich erfüllt, mich sozusagen wirklich begeistert, vollmacht. Lasst uns das nacheinander anschauen. Das Erste, was Paulus hier sagt, ist, redet. Er sagt, redet zueinander. Wir haben hier drei Aspekte, drei Charakteristika, wenn ihr so wollt, über das Reden. Das eine ist zueinander reden. Das zweite, was er uns hier sagt in diesem Zusammenhang, ist, womit wir zueinander reden sollen. Und zwar nicht mit unseren eigenen Ideen oder mit dem, was dein Herz voll ist von Natur aus, sondern redet zueinander mit, und das werden wir dann anschauen, womit. Und wir sollen, er sagt so indirekt auch etwas, was wir zueinander reden sollen. Also über den Inhalt bekommen wir eine Antwort. Nun das Erste, redet zueinander. Das ist eine dieser Einanderstellen, die beschreibt, wie Christen untereinander in der Gemeinde und miteinander leben sollen. Und ein ganz wichtiger Aspekt des gemeinsamen Lebens, der eben auch dazu beiträgt, dass wir voll Geistes werden, ist miteinander und zueinander zu reden. Als Gott die Welt geschaffen hat, dann hat er nicht nur gewaltige Naturereignisse gemacht, gewaltige Landschaften und sehr viele artige und seltsame Tiere, sondern er hat auch Sprache gemacht. Und Gott hat die Sprache dazu gewählt, um sich den Menschen zu offenbaren. Gott tut es nicht, indem er, kennt ihr den Film Avatar? Einige werden ihn vielleicht kennen. Das ist so eine Fantasiewelt, in die dann die Menschen hineinkommen und einiges an Unsinn anrichten. Und in dieser Welt mit anderen Wesen, als wir das in unserer, auf unserer Welt haben, und dieser Welt mit anderen Wesen kommunizieren sie teilweise mit den anderen Wesen nicht über Sprache, sondern über Gedankenverbindungen, in denen sie Emotionen, so als würde man ein Kabel miteinander zusammenschließen und der eine Computer fühlt, was der andere Computer fühlt. So können sie Emotionen übertragen und Wissen übertragen. Ja, ist sehr fantasievoll. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich dafür entschieden, nicht emotional oder auf einer sonstigen Art und Weise mit dem Menschen zu kommunizieren, indem der Mensch einfach etwas fühlt und dann plötzlich weiß, was Gott will, sondern er nutzt die Sprache, um sich zu offenbaren. Entsprechend hat er dafür gesorgt und die älteste und am längsten erhaltene und die am besten erhaltene Literatur in Sprache, die es gibt, ist die Bibel. Jetzt könnt ihr sagen, ja, du bist natürlich voll deiner Bibel, deswegen sagst du das. Du kannst rein wissenschaftlich rangehen, absolute, glasklare wissenschaftliche Kriterien nehmen. Es gibt kein Literaturwerk, das so stark wissenschaftlich von der Sprache, von der ganzen Sprache her, wenn man jetzt die Geschichte anschaut, es gibt kein schriftliches Dokument der Antike, das so gut belegt ist wie die Bibel. Also Gott hat die Sprache gewählt, um seinen Willen von Generation zu Generation weiterzugeben, um überhaupt zu sagen, wer er ist. Und deswegen verwundert es nicht, dass Gott sagt, wenn ihr in einer Art und Weise euch gegenseitig helfen wollt, Gottes Entscheidungen zu fällen, müsst ihr zueinander reden. Ihr müsst miteinander sprechen. Eigentlich ist das so logisch. Wenn du in einer Beziehung bist, in einer Ehe, in der man nicht miteinander redet. Sorry, was ist das? Das ist, weiß nicht, Waffenstillstand, höchstens. Das geht nicht. Nun, hier geht es aber nicht darum, dass wir uns gegenseitig irgendwie nur beeinflussen. Hier sagt Paulus als nächstes, womit wir zueinander reden sollen, damit das Ergebnis, damit wir Gottes Entscheidungen fällen, auch wirklich hervorkommt. Und er sagt, redet zueinander mit, und da gebraucht er drei Worte für Lieder, Psalmen, Lobgesängen, das sind Hymnen, und geistliche Lieder. Das Wort ist einfach nur Lieder, ganz normal Lieder. Also Paulus macht ja schon ganz klar eine Richtung, womit wir zueinander reden sollen. Er sagt, nehmt die Psalmen. Ja, das sind die Psalmen der Bibel. Ob die damals noch ein paar andere Psalmen hatten, die wir heute nicht in der Bibel haben, kann ich nicht sagen. Also nehmt die Psalmen und diese Psalmen, mit denen redet zueinander. Warum Psalmen? Nun, Psalmen sind Gottes offenbartes Wort. Das sind Gebete, die Gott Menschen inspiriert hat. Das sind Gedankengänge, das sind Lieder, wo alles Mögliche an Emotionen herauskommt. Wir haben sowohl Lobpsalme, Dankpsalme, wir haben Trauerpsalme, Bußpsalme, wir haben sogar Rachepsalmen. Psalmen ist eine Sammlung von all dem, womit ein Mensch zu tun hat, wenn er in einem normalen Leben lebt. Mal ist er glücklich und dann singt er Freudenlieder, das nächste Mal ist er depressiv. Es gibt einige der Psalmen, wo man wirklich denkt, das sind aber echt arg depressive Leute gewesen, die diesen Psalm geschrieben haben. Die hatten nichts schwarz, die sahen keine Hoffnung mehr. Und doch, das Interessante bei Psalmen ist, selbst die dunkelsten Psalme, und ich glaube, es gibt zwei Ausnahmen, aber auch die allerdunkelsten Psalme, sie enden mit einem Lichtblick bei Gott. Und das ist wieder etwas vom Inhalt, worüber wir reden sollten. Es ist eine Gottzentriertheit. Die Psalmen, sie weisen uns immer wieder auf Gott hin. Hast du Freude? Freu dich und danke Gott dafür. Du hast sie, weil er sie dir gab. Hast du Trauer? Sag es Gott ganz offen. Rede darüber und den Trost bekommst du von Gott. Siehst du keine Hoffnung mehr? Dann sag es Gott. Und am Ende, selbst wenn du nur schwarz siehst, aber am Ende wird Gott dir Licht geben. Das heißt aber nicht, dass er das ganz bald machen wird. Psalmen sind ein guter Inhalt, wie wir zueinander reden sollen. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, weshalb wir sagen, in einem Gottesdienst gehören Lieder mit hinein. Wir singen, indem wir mit dem Gesang und mit den Inhalten einander eine Botschaft bringen wollen und auch ermutigen wollen. Aber es eignet sich auch sehr gut, wenn du es einfach so machst. Vielleicht ist nicht jeder dazu geeignet, alleine einem anderen etwas vorzusingen. Nicht immer klingt es so gut, aber ich weiß, dass so manch einer auf dem Krankenbett oder einer der alten Leute, wenn die Jungen ihnen einfach mal, die jungen Leute, Altenbesuche machen, Krankenbesuche machen und ein paar Lieder singen, die ermutigen. Das ist ein wunderbarer Trost und Ermutigung. Paulus sagt, tut es. Singt zueinander. Redet zueinander mit Psalmen, mit Lobliedern, Hymnen, mit geistlichen Liedern. Nun, Hymnen ist ein Ausdruck hoher Begeisterung und Verehrung. Die Griechen haben dieses Wort benutzt, um besondere Anbetungs- und Loblieder ihren Göttern zu bringen. Das Wort haben die Christen übernommen, nicht die Anbetung der Götter, sondern haben es auf Gott ausgerichtet. Und das ist dann in dem Lateinischen als Fremdwort erschienen. Und nun reden wir bis heute von Hymnen als besondere Loblieder. Kirchenlieder zur Ehre Gottes und um Gott zu loben. Und Paulus sagt, genau das ist es, was ihr miteinander reden sollt. Lobt Gott, redet von seinen großen Taten. Und auch das ist sehr nachvollziehbar. Wenn du von einer Sache immer wieder gut redest und immer wieder gut redest, beeinflusst es dich, es macht etwas mit dir. Und es erfüllt dein Denken mit dem Wesen Gottes. Und du wirst voll des Geistes. Das ist fast immer so. Schau dir mal die Lehrlinge an, die einen handwerklichen Beruf machen. Sei es Maurer, Schreiner oder irgendetwas anderes. Als Beispiel. Das ist genauso auch mit vielen anderen Berufen. Viele von ihnen zeigen nicht eine große Begeisterung für ihren Beruf. Vielleicht war ihr Beruf nicht ihr Traumberuf, sondern einfach der beste von den schlechten, die in Frage kamen oder die in diesem Ort gemacht werden konnten. Vielleicht hat der ein oder andere in den früheren Generationen den Beruf auch nur gemacht, weil sein Vater eben ein entsprechender Handwerker war. Sonst hätte er das nie gemacht. Und wenn sie alt geworden sind, dann atmen sie diesen Beruf. Sie können nicht ohne diesen Beruf. Du siehst sie aufblühen, wenn sie als Rentner irgendwo am Bau auf einmal sind oder vielleicht doch mal wieder eine Tür einbauen bei einem ihrer Söhne. Sie haben sich ihr Leben lang damit beschäftigt, sie haben eine Liebe zu diesem Beruf gewonnen und sie können den Beruf auch im Alter als Rentner nicht mehr aufhören zu denken, selbst wenn die Kraft und die Fingerfertigkeit nicht mehr da ist, es zu tun. Ich weiß, das ist nicht bei allen. Einige, die haben mit dem Eintrittstag der Rente schon vergessen, was sie 20, 40 Jahre zurück alles gemacht haben. Das sind die anderen Extremfälle. Und von daher ist es gut, wenn wir so lobend immer wieder über Gott reden und all seine Taten uns in Erinnerung rufen, weil uns das voll macht von Gott und seinen Werken und es mit seinem Geist, mit seinem Denken füllt. Das andere, was Paulus hier sagt, und ich möchte jetzt zu dem zweiten Punkt gehen. Also die zweite Sache, von der Paulus sagt, dass wir sie tun sollten, oder wie wir mit dem Geist, mit seinem Denken voll werden können, singt und spielt. Und auch hier sagt er zwei Charakteristika zu diesem singt und spielt. Erstens dem Herrn und zweitens in eurem Herzen. Nun, was heißt dem Herrn singen und spielen? In der Bibel wird das oft genannt, na, das tun wir für Gott. Das tun wir für Gott. Die Christen reden immer wieder, das ist für Gott und Gott die Ehre. Und bei vielen bedeutet dieses für Gott dann auch schon alles. Und es bedeutet für sie gar nichts mehr. Aber was bedeutet es dir, wenn du etwas tatsächlich für Gott tust, nicht nur sagst, das sei für Gott? Und das ist ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied. Nehmen wir einmal das Beispiel, ein Mädchen pflückt auf dem Feld Blumen für seine Mutter. Und jemand sieht sie dabei, einen der größeren Geschwister, na, für wen pflückst du die Blumen? Die pflücke ich für Mama. Und jeder von uns kann sich ausmalen, wie dieses Mädchen mit heller Begeisterung ein nicht besonders kunstvoll zusammengesteckter Strauß, aber mit größter Liebe und zerquetscht, unterschiedlich lange Stiele. Mama, das ist für dich, habe ich für dich gepflückt. Sie pflückte den Strauß der Mutter, also für die Mutter, so wie wir Lieder singen dem Herrn, für den Herrn oder musizieren für ihn. Aber nun stellt euch einmal vor, dieses Kind würde schon, es hat gelernt im elterlichen Haus, dass man einander Wertschätzung entgegenbringt. Und sie hat es gesehen und der Vater hat es gelehrt, man bringt auch mal einen Strauß Blumen für die Frau mit. Und wenn man der Mutter auch mal einen Strauß Blumen gibt, dann ist das eine sehr gute Sache. Wir wollen einander wertschätzen und auch einander kleine Geschenke machen. Dann hat sie sich gesagt, na, eigentlich habe ich keine Lust, noch hier auf dem Feld gehen und ein paar Blumen zu pflücken, aber ich habe ja schon monatelang nichts mehr gemacht. Naja, dann geht sie hin, pflückt ein paar Blumen, legt sie zu Hause aufs Regal, sagt das für Mama. Am nächsten Tag fragt Mama, woher kommen die Blumen? Ach, die habe ich für dich gepflückt, kannst die haben. Da gibt es aber einen ganz großen Unterschied zwischen diesen zwei Mädels, oder? Beides war für Mama. Und das ist der Unterschied, den es bei Christen gibt, ob sie etwas für Gott tun oder für ihren Gott. Es ist so oft geschehen, dass wir sagen, wir singen dem Herrn, wir spielen dem Herrn, und sie tun es nicht. Sie behaupten es zu tun, aber sie tun es nicht. Das zweite Mädchen hat einen Blumenstrauß für Mama gepflückt, um etwas abzuhalten. Das war nicht wirklich für Mama gepflückt. Das war für sich selbst, um sagen zu können, ich habe es gemacht. Aber nicht wirklich aus Liebe zur Mutter. Und so ist das, was wir als Menschen, als Christen so oft tun, dass wir die Dinge, die wir tun, nicht wirklich für Gott machen, sondern für uns, entweder um unser Gewissen zu beruhigen oder um sogar Ehre davon zu tragen. Wenn jemand sagt, ich spiele dem Herrn und er weiß, alle gucken begeistert auf ihn, wie gut er spielt mehr für sich, als dass er wirklich dem Herrn spielt. Nun, der andere Zusatz, den wir hier finden in diesem 19. Vers ist, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Aha, also gar nicht mal laut, damit alle das hören und wissen, wie gut ich spielen und singen kann. Nun, ich weiß nicht genau, muss ich zugeben, wie dieses im Herzen damals im Griechischen wirklich verstanden wurde. War das mehr etwas, wo man sagt, von Herzen, also wirklich mit aller Herzlichkeit? Oder war das wirklich so, wie wir es heute eher verstehen würden, im Herzen, also im Stillen, in Gedanken? Und ich denke eher zweitens. Inwiefern macht es Sinn, dass wir in Gedanken singen und spielen für Gott? Nun, wie ich schon zuvor gesagt hatte mit dem Reden, wovon wir reden und was wir tun, es beeinflusst uns und es kann auch unsere Wünsche und unsere Vorlieben formen. So ist es mit dem, womit wir uns in Gedanken beschäftigen. Was Paulus hier sagt, mit anderen Worten einmal vom Prinzip her ausgedrückt, heißt: Beschäftige dich andauernd in deinen Gedanken mit Gott, mit dem, was er will und was er tut und wie er ist vor allem. Das ist das Entscheidende. Es geht im Christenleben gar nicht mal so sehr darum, dass du weißt, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Viel entscheidender ist, dass du deinen Gott kennenlernst, mit dem und für den du lebst. Ihn musst du erkennen, für ihn leben und nicht einfach nur die eine Sache tun und die andere Sache nicht tun. Das macht das Christsein überhaupt nicht aus. Das macht eine Religion aus, aber nicht eine Beziehung zu Gott. Was Paulus hier sagt, ist: Benutze Lieder und benutze Melodien, für Gott gesungen und gespielt, in deinen Gedanken, um deine Gedanken zu kanalisieren. Sie sollen weg von all dem Unsinn, der in der Welt herrscht, von all dem, was dich natürlicherweise vereinnahmen würde, und auf Gott gerichtet sein. Das ist es, wozu uns die Lieder wirklich gut helfen können. Es ist sehr ratsam, oder sagen wir mal andersrum, es ist sehr hilfreich, dafür ein paar gute Lieder auswendig zu kennen. Und dann auch ratsam, sie auswendig zu lernen. Ich denke, jeder von euch, der, egal welche Art von Musik, gerne hört oder spielt, Lieder hört, erkennt so die ein oder andere Strophe von der einen oder anderen Band auswendig. Oder irgendein Kirchenlied. Er kennt es deswegen, weil er es oft gehört hat. Wir kennen sogar diesen sogenannten Ohrwurm. Wer hat ihn noch nie gehabt? Ohrwurm? Alle schon mal irgendwo, ne? Irgendwann kommt irgendein Lied und es geht nicht aus dem Kopf. Ja, das nennen wir Ohrwurm. So, nun kann das natürlich sein, wenn alle meine Entchen dein Ohrwurm den ganzen Tag ist. Das ist nicht ein sehr geistreicher Tag mit den Schwänzchen in der Höhe und den Köpfchen im Wasser. Aber wenn ein wirklich gottlobendes Lied dein Ohrwurm ist, richtet es den ganzen Tag deine Gedanken auf Gott hin aus. Nun, ich gebe zu, es ist manchmal schwer, einen Ohrwurm geplant zu produzieren. Das können wir nicht. Aber wenn du dich immer wieder damit beschäftigst, Musik hörst, und Musik hören ist etwas Gutes, und wenn wir da manchmal über die Jugend schimpfen, dass sie mit ihren Stöpseln durch die Straßen laufen, es ist gar nicht mal verkehrt, Musik hörend durch die Straßen zu laufen. Überhaupt nicht. Es ist vielleicht manchmal gefährlich, manchmal unhöflich, je nachdem, wann und wo man das macht. Und insofern habe ich ja nicht von der Kanzel gesagt, ihr sollt das alle tun. Ja. Wir müssen schon ein bisschen aufpassen, wann wir das machen. Wir wollen nicht unhöflich sein, wir wollen respektvoll sein, aber öfters mal Musik hören, das ist gar nicht mal schlecht, das ist eine gute Sache. Und da sie im Herzen einfach zu haben, ich meine, die hatten ja damals nicht Walkmans, das ist schon veraltet. Naja, die hatten keine Kopfhörer oder keine Platten, die hatten nichts, wie sie hören konnten. Die mussten entweder einander vorsingen oder es im Herzen haben. Das Dritte, was Paulus hier sagt, wie wir voll Geistes werden können, ist der Dank. Er sagt tatsächlich drei besondere Eigenschaften bezogen auf den Dank, die uns dabei helfen können, dass es wirklich ein geisterfülltes Denken wird. Das Erste ist, er sagt: Danke alle Zeit, immer. Das Zweite, was er sagt, heißt: Danke Gott. Und das Dritte: Danke im Namen von unserem Herrn. Nun, diese drei wollen wir uns auch kurz anschauen. Immer dankbar sein bedeutet tatsächlich in jeder Situation und zu jeder Zeit dankbar zu sein. Stünde es nur an dieser Stelle, würde ich vielleicht sagen, lass uns mal nicht auf einer einzigen Bibelstelle ein großes Konstrukt an Lehre aufbauen. Aber das gibt es immer wieder in der Bibel. Das Leben in Dankbarkeit in jeder Situation ist tatsächlich ein wesentlicher Inhalt des Lebens mit Gott. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir Menschen eigentlich in Bezug zu Gott kein Recht auf Leben hätten, weil wir uns natürlicherweise von Gott abwenden. Gott hat den Menschen gemacht für sich. Der Mensch soll zu Gott hin leben, ihn ehren und ihn anbeten und nur das tun, was Gott möchte. Der Mensch hat gesagt, ich will gerne mein eigenes Leben leben, und die Menschen leben ihr eigenes Leben. Das ist der Sündenfall. Adam und Eva mit der Frucht vom Baum. Es war nicht, dass sie einfach mal eine Frucht nicht essen durften. Das Hauptproblem war, sie haben sich von Gott abgewandt, um selbst entscheiden zu können, was sie wollen, was gut und böse für sie ist, was aus ihrer Sicht gut und schlecht ist. Und nicht mehr danach zu fragen, was Gott will, was Gott bestimmt hat, was gut und schlecht ist. Und eigentlich müssten wir dann unter diesem Gesichtspunkt alle sterben. Gott sagt, wenn du das tust, dann stirbst du. Dann musst du von mir getrennt werden, und von Gott getrennt werden bedeutet, also die einzige andere Welt, die es gibt, ist dann auch die Hölle, die Gott für den Teufel geschaffen hat. Aber wenn du sagst, ich will nicht zu Gott, ist das dein Platz. Und alles, was wir hier auf dieser Erde noch erleben und leben dürfen, ist eigentlich nur, weil Gott es toleriert. Oder anders ausgedrückt, weil Gott gnädig ist. Er ist barmherzig und er möchte dir in dieser Zeit noch die Chance geben, dich von deinem eigensinnigen Leben, von deinem selbstbestimmten Leben abzuwenden und wieder Gott zuzuwenden. Das heißt, dich umzukehren, zu bekehren und Gott nachzufolgen. Dafür lebst du, dafür hast du noch die Chance. Aber alles, was du tatsächlich hast, ist Gnade und Barmherzigkeit, und dafür solltest du danken. Denn verdient hast du dir gar nichts. Nur den ewigen Tod, also im Sinne von geistlich von Gott entfernt sein. Und das ist die Hölle mit all den Schrecken, die dazugehören. Und wenn uns das wirklich bewusst wird, dann haben wir selbst in schweren Lebenssituationen immer noch so viel Gutes, dass es berechtigt ist zu sagen, sei immer dankbar für all das, was Gott dir gegeben hat. Und dieses immer dankbar sein, diese Dankbarkeit leben, abgesehen davon, sie macht dich zufrieden und Zufriedenheit macht glücklich. Ja, das noch kommt obendrauf. Darum geht es ja hier nicht, das ist ein Nebenprodukt. Aber dieses immer mit Dankbarkeit auf Gott ausgerichtet sein, macht Gott groß. Es ändert dein Leben so stark zu Gott hin, dass wiederum das, was Gott denkt und sagt, deine Entscheidungen beeinflusst. Mit anderen Worten, du wirst voll Geistes. Das Zweite, was Paulus hier zum Dank sagt, ist, danke Gott, dem Vater. Nun, ich denke, da muss ich nicht allzu viel drauf eingehen. Wir wissen alle, dass wir unsere Dankbarkeit natürlich an Gott richten, weil wir ihm alles zu danken haben. Vielleicht eine kleine Nuance noch. Die Bibel lehrt uns des Öfteren, den Dank an Gott, dem Vater, zu richten. Das heißt nicht, dass wir den Dank nicht an Jesus, den Sohn, richten dürften. Und es ist auch nicht verboten, dass wir dem Geist gegenüber einen Dank aussprechen, so wie wir jedem Menschen gegenüber Dank aussprechen können. Aber der übliche Weg, der allgemeine Weg, das ist auch das, was die Apostel meist gelebt haben, war, den Dank an Gott, dem Vater, zu richten, im Namen von Jesus Christus, das ist der dritte Punkt, weil wir nur durch Jesus überhaupt die Möglichkeit haben, von Gott diese Gnade zu bekommen. Denn wenn Gott einmal gesagt hat, meine Gerechtigkeit ist nicht erfüllt, also du hast mit deinem Leben nicht meine Gerechtigkeit erfüllt, dann gibt es für dich keine Chance, jemals zu Gott zu kommen. Denn deine Sünde, die du gemacht hast, alles, was immer du in deinem Leben falsch gemacht hast, kannst du nicht wegmachen, sie ist da. Und dafür muss Gericht gesprochen werden. Muss. Du kannst nicht eine Sache, die kaputt ist, sagen, ach, wir tun mal so, als wäre nichts. Irgendjemand muss dafür bezahlen. Wenn du die Lampe bei deinem Freund kaputt machst und seine Eltern haben gerade 500 Euro für diese super Lampe hingeblättert und du machst sie kaputt, weil ihr im Zimmer Fußball gespielt habt, dann kannst du noch sagen, oh, Schwamm drüber, ist nichts passiert. Irgendeiner muss das bezahlen. Entweder du musst es bezahlen, weil du der Schuldige bist, oder die Eltern deines Freundes sagen, okay, wir verzeihen es dir, aber dann müssen sie für den Schaden aufkommen. Sie müssen dafür bezahlen und eine neue Lampe kaufen. Aber irgendeiner, Schaden muss bezahlt werden, Sünde muss gesühnt werden. Du kannst nicht sagen, es ist nicht passiert. Und weil wir Menschen für unsere Sünden nur mit dem Tod sühnen können, und danach könnten wir nicht mehr ewig leben. Tod ist Tod. Deswegen ist Jesus gekommen. Er als reiner Gott, der keine einzige Sünde hatte, der konnte sagen, Vater, ich bezahle für diesen Mensch. Das heißt, der ganze Zorn wegen seiner Sünde, der auf ihm liegt, den nehme ich auf mich. Ich bezahle alles und deswegen musste Jesus sterben und ohne Tod konnte er die Sünde nicht bezahlen. Aber er ist Kraft seiner Gottheit auferstanden wieder von den Toten und deswegen lebt er. Und deswegen haben wir die Hoffnung, weil er als Lebender vor Gott Fürsprache für uns tun kann. Und das ist das Wunderbare und deswegen es ist nur angemessen, in diesem Namen Jesu sowohl zu bitten als auch zu danken. Nun, ich möchte zu dem Letzten kommen, was Paulus uns hier sagt. Und dieses Letzte, ganz interessant, schaut mal, er sagt, nicht voll Alkohol fließen lassen, sondern voll Geistes sein. Und dann hat er einen halben Vers, so mal einen Nebensatz, ne? Redet zueinander mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern. Einen anderen halben Vers, also einen Nebensatz, spielt und singt Gott im Herzen. Und dann hat er nochmal einen Vers, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank. Und dann sagt er etwas, wofür er in der Erklärung ein halbes Kapitel später braucht. Okay? Ich werde euch das also nicht heute alles erklären. Das würde wirklich den ganzen Tag heute brauchen. Also das wird nach und nach weitergehen. Was andere, was er sagt, wie wir voll Geistes werden können, ist, ordnet euch einander unter. Das heißt, akzeptiert eure Autoritäten. Gehorcht euren Autoritäten. Gehorsam leben in der zwischenmenschlichen Beziehung scheint tatsächlich etwas zu sein, was einen so hohen Stellenwert vor Gott hat, dass dieses Ausleben dazu führt, dass du voll Geistes wirst. Dann könnten wir vielleicht auch umgekehrt sagen, wenn ich wirklich voll Geistes bin, werde ich in diesem Gehorsam leben. Und in der Tat, wenn man sich das genau anschaut, sagt man sich, sind das wirklich Voraussetzungen, um voll Geistes zu werden, oder sind das nicht vielleicht eher die Folgen? Nun, ich glaube beides. Und ich glaube beides. Denn vielfach ist es tatsächlich so, wenn du etwas tust, weil es gut ist und du merkst, es ist gut, tust du es wieder, weil du merkst, es ist gut. Ich will wieder das Gute haben. Und es ist ein Kreislauf, der sich darin dreht und immer tiefer und tiefer in die Materie hineingeht. Deswegen ist das, was wir hier erleben, nicht nur eine Voraussetzung, sondern auch eine Folge des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Wer voll Geistes ist, der wird singen, es wird in seinem Herzen jubeln, er wird dankbar sein und er wird im Gehorsam leben. Nun, dieses einander unterordnen, da gibt es viele, sagen wir mal, Ordnungen, die Paulus und auch die andere Apostel in der Bibel erwähnen. Es gibt eine ganze Reihe. Einige davon sagen wir, ist logisch, wie soll es anders sein? Andere können wir in unserer Gesellschaft nicht mehr so einfach akzeptieren und wir müssen etwas ausführlicher darüber reden. Ja, da gibt es zum Beispiel die Unterordnung, die Paulus jetzt hier in diesem Zusammenhang erwähnt, wenn er davon redet, voll Geistes zu werden, indem ihr euch einander unterordnet. Sagt er, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen? Das klingt nicht richtig in unserer Zeit. Die Gemeinde soll sich dem Christus unterordnen? Das scheint schon eher logisch zu sein. Die Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen und die Sklaven ihren Herren. Das ist das, was Paulus hier erwähnt. Was wir außerhalb dieser Stelle in der Bibel auch noch an verschiedenen Autoritätsordnungen finden, ist durchaus weiter gefächert. Da gibt es mindestens doppelt so viele, die noch erwähnt werden. Nur als Beispiel, Christus ordnet sich dem Vater unter. Der Heilige Geist ordnet sich Christus und dem Vater unter. Und trotzdem sagen wir, die drei sind alle drei vollkommen Gott. Keiner ist mehr oder weniger Gott als der andere. Die Bürger sollen sich der Regierung unterordnen. Die Gemeinde soll sich den Ältesten unterordnen. Lasst mich zum Schluss noch eine sehr interessante Beobachtung machen. Wenn wir jetzt diese Stelle mit Kolosser 16 vergleichen, dann merken wir, dass in Kolosser 16 fast das Gleiche ist. Während in Epheser steht, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, steht in Kolosser 3,16, lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Ja? Dann heißt es in Epheser, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. In Kolosser heißt es, singt dem Herrn in eurem Herzen. Es heißt in Epheser 5, dankend für alles, in Kolosser 3,17, also ein Vers später, heißt es, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater. Und dann geht es dort genauso weiter mit der Unterordnungsgeschichte, Mann, Frau, Kinder, Eltern, Sklave dem Herrn. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Stellen ist, dort heißt es nicht, werdet voll Geistes, indem ihr das alles tut, sondern etwas anderes. Weiß jemand? Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Wir können sagen, und Paulus hat diese beiden Briefe fast zeitgleich geschrieben. Er war also, das sind sowieso Zwillingsbriefe beinahe, nicht ganz. Ich würde gefühlt jetzt mal so sagen, 80% von dem, was im Epheserbrief ist, schreibt er auch im Kolosserbrief. Und man kann, wenn man die beiden Briefe nacheinander liest, schon sagen, okay, das hat er wirklich zur gleichen Zeit geschrieben. Und vermutlich war das auch ein Überträger, also ein Brief, Postboten gab es ja nicht, aber einer, der die Briefe übertragen hat, der hat sie wohl sowohl an die Epheser als auch an die Kolosser dann gebracht. Während er den einen sagt, werdet voll Geistes und dann diese Sachen alle aufzählt, sagt er den anderen, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen und zählt das alles auf. Wir können sagen, für Paulus machte es keinen Unterschied, ob du voll Geistes wirst oder ob du voll von Gottes Wort aus der Bibel bist. Voll Geistes sein ist voll des Wortes Gottes sein. Deswegen, während er hier sagt, voll Geistes, sagt er dort, reichlich wohnen. Das Wort Gottes wohne reichlich in euch. Das heißt, du sollst dieses Wort Gottes gut beherrschen. Und Spurgeon, der hat da einmal gesagt, im Christen muss Wort Gottes in dem Blut fließen. Egal, wo du ihn schneidest oder anstichst, überall muss Wort Gottes rauskommen. So musst du durchdringen sein von dem Wesen Gottes. Nicht, indem du alle Bibelverse auswendig lernst, sondern das Wesen Gottes muss dir so stark im Herzen sein, dass du voll davon bist. Das heißt es, wirklich Christ zu sein, wie Gott es möchte. Und ihr merkt, es geht gar nicht so sehr darum, ein paar Dinge zu dürfen oder andere nicht zu dürfen, sondern es geht darum, dass du dein Leben mit Gott lebst und voll davon bist, die Dinge zu tun, die Gott ehren, in der Beziehung mit Gott zu leben. Nun, ich möchte schließen. Wir haben gelernt, voll Geistes werden können wir, indem wir zueinander reden mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, indem wir dem Herrn in unserem Herzen singen und spielen und es wirklich ihm tun, indem wir Gott, dem Vater, immer zu jeder Zeit für alles dankbar sind, in Jesu Namen, und indem wir uns gegenseitig den Autoritäten gegenüber unterordnen. Oder auch uns gegenseitig, wenn zwischen uns keine besondere Autoritätsbeziehung besteht, zwischen den meisten von euch besteht keine Autoritätsbeziehung, dann wollen wir uns alle gegenseitig unterordnen. Und voll Geistes werden heißt voll des Wortes von Gott sein. Ich möchte dich aufrufen, gehe hin und werde voll Geistes. Du bist dafür verantwortlich. Amen.